Ja, während die Kinder jetzt in den Kindergottesdienst gehen, die Mitarbeiter warten da hinten auf euch, möchte ich nochmal ganz herzlich danken für den wunderbaren Bericht aus der Gefährdetenhilfe. Auch wenn es kurz war, die beste Illustration für die Kraft des Evangeliums ist doch, diese Menschen zu sehen und was Gott in ihrem Leben tut. Und genau mit dieser Kraft des Evangeliums beschäftigen wir uns zurzeit im Römerbrief. Denn ganz am Anfang des Römerbriefs sagt Paulus, das Evangelium ist eine Kraft Gottes zu retten, den der glaubt. Und dass das kein Humbug ist, dass das nicht einfach nur eine These ist, die ein Theologe 60 nach Christus aufgestellt hat, das sehen wir hier, wenn Leute im 21. Jahrhundert frei werden vom Drogen, vom Alkohol. Das ist die Kraft des Evangeliums, ihr Lieben, genau daran glauben wir. Deswegen kommen wir hier zusammen, deswegen beschäftigen wir uns mit dem Evangelium, weil das Evangelium wirklich Leben verändern kann. Insofern ganz herzlichen Dank, dass ihr heute hier in unserer Mitte seid. Vor genau einem Jahr kommt es in unserer Stadt Köln zu einer folgenschweren Verwechslung. Nach Informationen des Landgerichts Köln soll eine Apothekerin der Heilig-Geist-Apotheke im September 2019 unbewusst eine Glukoselösung durch eine Verwechslung mit dem Gift Lidocain-Hydrochlorid verunreinigt und an Kundinnen ausgegeben haben. Eine schwangere Frau trinkt diese Lösung bei ihrem Gynäkologen und stirbt daraufhin, ebenso wie ihr ungeborenes Kind. Wir Kölner können uns sicherlich auch nochmal an diesen tragischen Fall erinnern. Es war eine verhängnisvolle Verwechslung. Verwechslungen kommen ja in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens vor. Einige Verwechslungen haben keine großen Konsequenzen, einige dagegen sehr große. Ja, wenn meine Frau mich bittet, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause noch was aus dem Supermarkt mitzubringen und ich nehme die falsche Sahne mit, ich verwechsle sie, dann ist das ärgerlich, aber es ist nicht wirklich dramatisch. Ja, unsere Ehe wird darunter nicht leiden, wenn das passiert. Aber was ist, wenn ich an der Ampel Gas und Bremse verwechsle? Das kann enorme Auswirkungen haben. Dann gibt es Verwechslungen, die geschehen irrtümlich. Ja, also unbewusst. Wir wollten es nicht, aber haben da etwas verwechselt, weil wir unachtsam waren. Dann gibt es aber auch Verwechslungen, die ganz bewusst geschehen. Im letzteren Fall sprechen wir eher von einem Vertauschen als von einem Verwechseln. Ich möchte heute über einen Tausch reden. Es gibt ja auch ein Vertauschen, das ganz unterschiedlich dramatisch sein kann. Wenn ich beim Spiel die Karten vertausche, ganz bewusst, um mir einen Vorteil zu verschaffen, dann ist das nicht ganz ehrlich, aber es hat unter Umständen keine großen Folgen. Ja, oder wenn ich Salz und Zucker vertausche, um einer Person einen Streich zu spielen, dann ist das nicht ganz nett. Aber es hat keine wirklich erheblichen Auswirkungen. Ich möchte heute über einen Tausch sprechen, also etwas, was ganz bewusst geschieht und absolut verhängnisvoll ist. Deswegen lautet mein Predigtthema heute Morgen ein verhängnisvoller Tausch. Wir machen weiter im Römerbrief und der heutige Text kommt aus Römer 1, Vers 24 bis 32. Ich habe mir vorgenommen, den Römerbrief durchzupredigen und gehe da einfach Vers für Vers lang. Heute ist eben dieser Text dran. Ab Kapitel 1, Vers 18 beginnt Paulus damit, seine Kernthese, die er in Vers 16 und 17 aufstellt, zu entfalten. Er beginnt ab Vers 18 damit, das Evangelium systematisch zu erklären. Und wir haben bereits in der letzten Predigt festgehalten, die gute Nachricht, das Evangelium, beginnt mit der schlechten Nachricht. Paulus beginnt zunächst einmal mit der schlechten Nachricht, weil er aufzeigen möchte, warum der Mensch überhaupt Rettung braucht. Der Mensch ist durch und durch sündig und er braucht Rettung. Und genau da machen wir heute weiter, auch bei dieser Thematik. Schaut mal, wenn wir uns den heutigen Predigttext anschauen, dann stellen wir fest, dass wir zweimal das Verb verwandeln in diesem Text finden. Also man könnte auch sagen vertauschen, ein Vertauschen ist gemeint und dreimal finden wir das Verb dahingeben. Das heißt, weil der Mensch etwas vertauscht hat, gibt Gott ihn dahin. Ein Tausch, der verhängnisvoll ist. Deswegen das Predigtthema, ein verhängnisvoller Tausch. Meine heutige Predigt hat zwei Punkte und der erste Punkt lautet vertauschte Anbetung und sexuelle Verirrung. Vertauschte Anbetung und sexuelle Verirrung. In den Versen 24 und 25 sagt Paulus, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Der Text beginnt mit dem Wort darum. Das Wort darum zeigt, hier wird eine Schlussfolgerung geschildert aus einer zuvor erwähnten Tat. Das heißt, wir müssen uns zunächst einmal anschauen, was ist denn jetzt der Zusammenhang? Worum ging es nochmal in der letzten Predigt? Gott hat sich in der Schöpfung geoffenbart. Gott sagt, der Mensch kann mich wahrnehmen. Ich habe mich dem Menschen gezeigt. Jeder Mensch weiß eigentlich von Gott. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, haben sich eben dazu entschieden, nicht an Gott zu glauben. Aber Gott sagt, ich habe mich dem Menschen geoffenbart. Aber der Mensch hält diese geoffenbarte Wahrheit Gottes ganz bewusst nieder. Das ist so ähnlich wie ein Strandball, haben wir gesagt, der voller Luft ist. Du musst ihn irgendwie unter Wasser drücken, aber er kommt immer wieder hoch. Und genauso ist Gott eigentlich an der Oberfläche unseres Lebens. Gott hat sich gezeigt, aber der Mensch, das Geschöpf, betet Gott nicht an. Stattdessen streckt der Mensch seine Faust in den Himmel und sagt, nicht du sitzt auf dem Thron, Gott, ich will auf dem Thron sitzen. Das ist die vertauschte Anbetung. Der Mensch verweigert Gott die Anbetung, obwohl er eigentlich zur Anbetung Gottes geschaffen wurde. Und stattdessen setzt er sich selbst auf den Thron, beziehungsweise betet andere geschaffene Dinge an, Götzen oder eben sich selbst. Aber er will den einzig wahren Gott aus seinem Leben ausklammern. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt sagt Gott in seinem Wort, darum hat Gott sie dahingegeben. Ihr Lieben, Gott ist nicht passiv. Gott sitzt nicht im Himmel und schaut sich alles nur passiv an, ohne etwas zu tun. Das wäre Gleichgültigkeit, oder? Aber Liebe und Gleichgültigkeit können sich nicht vereinen. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, kann er nicht gleichgültig sein. Und so macht eben Römer 1 von Anfang an deutlich, Gott ist zornig. Gott reagiert auf die Rebellion des Menschen mit seinem Zorn. Und der Zorn zeigt sich darin, dass Gott den Menschen jetzt dahin gibt. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen mit dem Wort befassen. Was bedeutet das, dass Gott den Menschen dahin gibt? Man kann auch sagen, er übergibt ihm, er liefert ihn sozusagen aus. So hat man auch im Alten Testament mit diesem Wort jemanden an seinen Feind ausgeliefert. Um das aber besser zu verstehen, was genau hier gemeint ist, müssen wir uns fragen, wo hinein hat Gott den Menschen dahin gegeben? Das steht hier im Text, in Vers 24 sagt der Text, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Die Unreinheit bezieht sich auf sexuelle Sünde, denn sie schänden ihren Körper untereinander. Das heißt, Gott lässt den Menschen in einer gewissen Weise los, auf einen selbstzerstörerischen Weg, den der Mensch aber zuvor selbst eingeschlagen hat. Ja, in einer gewissen Weise handelt Gott hier nicht proaktiv. Zuerst hat der Mensch Gott verworfen und Gott ist geduldig mit dem Menschen, aber irgendwann sagt Gott, okay, dann lasse ich dich deinen Weg gehen. Insofern ist das passiv und aktiv, was Gott hier macht. Er überlässt den Menschen seinen Weg, den Weg, den der Mensch zuvor eingeschlagen hat, aber doch ist es Gottes Entscheidung, Ich lasse den Menschen jetzt wirklich los und lasse ihn diesen Weg gehen, einen Weg des Gerichts. Aber das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt bei den Menschen. Und das will Vers 25 ja eben auch nochmal betonen. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Schaut mal, der Mensch hat Gottes Wahrheit mit Lüge vertauscht. Die Lüge besteht darin, dass er Gott nicht anerkennt und stattdessen den Rest, also das Geschaffene, anbetet. Das macht der Rest des Verses ja auch deutlich. Das heißt, es ist hier ein Tausch geschehen. Er möchte Gott nicht anbeten und er vertauscht die Anbetung und betet stattdessen das Geschaffene an. Er will nicht das tun, was Gott will. Er will seinen Begierden folgen. Und deshalb hat Gott ihn dahin gegeben in die Unreinheit. Das heißt, Gott lässt den Menschen die Konsequenzen seiner Tat, seiner Rebellion aktiv spüren. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Man geht spazieren und euch kommt ein Hund entgegen. Ja, angelaufen. Der Besitzer hat ihn nicht an der Leine. Und der Besitzer sieht das, weil eigentlich hätte er ihn an der Leine haben müssen. Der Hund läuft auf euch zu und Hundebesitzer sagen in dem Moment immer dasselbe. Ist euch das mal aufgefallen? Der macht nichts. Der will nur spielen. Und ich habe den Eindruck, dass wir das Gleiche manchmal mit Gott machen. Ja, bloß den modernen Menschen nicht mit Gottes Zorn irgendwie zu nahe kommen. Und sobald wir über Gott reden und über so, alles gut, der macht nichts, der da oben. Der will nur spielen, der macht nichts. Und das ist folgenschwer, wenn wir so ein Gottesbild vermitteln. Hier in Römer 1 sehen wir, dass Gott auch zornig ist. Er ist nicht per se zornig, aber er reagiert auf die Sünde mit Zorn und er gibt den Menschen dahin. Das ist eben auch unser Gott, an den wir glauben. Gott lässt sich nicht zum Hampelmann machen, wenn der Mensch dauerhaft rebelliert. Und dieser Tausch wird dem Menschen jetzt zum Verhängnis. Schaut mal, da heißt es weiter in Vers 26, deshalb hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Also weil der Mensch Gott verworfen hat, weil er sich selbst auf den Thron gesetzt hat, hat Gott ihn dahingegeben. Und dieses Dahingeben hat zur Folge, dass der Mensch seinen schändlichen Leidenschaften nachgeht. Schändliche Leidenschaften, das ist hier ein Oberbegriff für alle sexuellen Sünden. Aber innerhalb dieses Oberbegriffs wird Paulus jetzt in den nächsten Versen die Homosexualität hervorheben. Das sprechen wir jetzt über dieses heikle Thema, weil es der Text macht. Da heißt es dann ab weiter in Vers 26 und 27, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande getrieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. In diesen Versen, ihr Lieben, geht es um den homosexuellen Geschlechtsverkehr. Zuerst werden die Frauen erwähnt, die sich auf andere Frauen eingelassen haben, und dann wird die männliche Homosexualität beschrieben. Hier geht es um praktizierte Homosexualität. Deswegen, wenn ich jetzt im Laufe der Predigt von Homosexualität rede, meine ich auch praktizierte Homosexualität. Wenn ich von Empfindungen spreche, homosexuellen Empfindungen, dann mache ich das extra nochmal kenntlich. Das Thema Homosexualität ist ein sehr heikles Thema. Christen und Vertreter christlicher Kirchen und Konfessionen äußern sich sehr unterschiedlich zu diesem Thema. Während wir als Gemeinde in der Bewertung dieser Frage der katholischen Kirche sehr nahe stehen, gibt es zunehmend Christen, die die Homosexualität befürworten. Ganz aktuell ist das Buch von Martin Grabe, Chefarzt der Abteilung Psychotherapie in der Klinik Hohe Mark, eigentlich eine christliche Klinik. Sein Buch trägt den Titel Homosexualität und christlicher Glaube, ein Beziehungsdrama. Und in diesem Buch befürwortet Grabe, also ein Chefarzt in einer Klinik, wo viele Christen hingehen, um sich bei Depressionen und psychischen Erkrankungen behandeln zu lassen. Dieser Chefarzt, er befürwortet die Eheschließung Homosexueller ausdrücklich und wirbt sogar in seinem Buch davor. Aber auch immer mehr Freikirchen ändern zunehmend ihre ethische Bewertung an dieser Stelle. Wir bekommen das als Pastoren mit. Immer wieder kommen Menschen aus anderen Gemeinden zu uns und sagen, ich komme nicht mehr klar mit der Haltung meiner Gemeinde. Das sind Freikirchen aus unserem Umfeld. Ich komme damit nicht klar. Plötzlich soll Homosexualität nicht mehr Sünde sein. Das macht mir zu schaffen. Die Bibel sagt da doch eigentlich was anderes. Ihr Lieben, das ist natürlich auch der Druck der Gesellschaft. Und ich möchte euch heute sagen, wir als Gemeinde werden uns nicht beugen. Wir als Gemeinde werden uns da nicht beugen. Es gibt zunehmend Christen, die die Homosexualität befürworten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Christen, die Menschen verachten, die homosexuellen Menschen verachten. Es gibt die Christen, die Homosexualität als schlimmste Sünde überhaupt darstellen und einen großen Bogen um homosexuelle Menschen machen, also lieblos handeln. Und da wollen wir auch nicht sein als Gemeinde. Diese zwei Extreme wollen wir meiden, sowohl die Befürwortung als auch die Meidung der Personen und liebloses Verhalten den Menschen gegenüber. Da wollen wir auch nicht hin, weil es beides nicht evangeliumsgemäß ist. Ich möchte heute das Thema Homosexualität, ein Thema, was Sprengstoff hat, möchte ich konsequent vom Evangelium aufziehen. Nicht vom Moralismus und nicht vom Relativismus her, sondern vom Evangelium. Und ich möchte eine dreifache These aufstellen. Einmal, Homosexualität ist Sünde. Zweitens, Homosexualität ist im Kern eine Sünde wie jede andere auch. Und drittens, es gibt Vergebung und Gnade in Jesus Christus. Das sind die Punkte, über die ich heute sprechen möchte. Zunächst einmal der erste Punkt, Homosexualität ist Sünde. So eine Aussage mitten in Köln zu treffen als Pastor in einer Predigt, die veröffentlicht wird, die man bei YouTube gucken kann, die man im Livestream verfolgen kann, die man bei Spotify nachhören kann. Das hat natürlich Sprengkraft, Aber ich bin völlig ruhig dabei, weil ich weiß, es ist nicht einfach nur meine Meinung, es ist genau das, was der Text sagt. Und wir haben uns hier dem Wort Gottes alleine verschrieben, nicht dem Zeitgeist. Römer 1 ist der ausführlichste Text, wenn es um die Bewertung der Homosexualität geht. Und der Text bewertet dieses Phänomen. Schaut mal in Römer 1, das seht ihr in den Unterstreichungen. In Römer 1 wird die Homosexualität als unnatürlich bewertet, als Schande und als Verirrung. Diese drei Bewertungen finden wir im Text selbst. Jetzt gibt es natürlich Befürworter der Homosexualität, die hier Gegenargumente anführen. Und die möchte ich auch mal erwähnen, weil wir die vermutlich ja auch so hören. Eines der Gegenargumente ist, wenn Paulus hier in diesem Text von etwas Unnatürlichem spricht, dann bezieht er sich nicht auf Gottes Maßstab, sondern einfach, der Maßstab ist eben, sind die Vorurteile in seinem kulturellen Umfeld. Damals war es halt anrüchig, damals war es in der Gesellschaft unnatürlich, aber heutzutage im 21. Jahrhundert ist es ja nicht mehr unnatürlich. Das Wort unnatürlich bezeichnet demnach hier nur einen kulturellen Maßstab. Ja, das ist ungefähr so, wenn ich sagen würde, Pommes zum Frühstück essen ist völlig unnatürlich, oder? Und ihr würdet mir alle zustimmen, oder? Pommes zum Frühstück essen ist unnatürlich. Aber da würde sich jetzt vielleicht ein Amerikaner melden und sagen, warum? Wir essen Hash Browns zum Frühstück und auch manchmal Pommes. Das ist einfach nur für euch in Deutschland, in eurem kulturellen Umfeld unnatürlich. So läuft die Argumentation. Es ist einfach, Paulus sagt das, dass es unnatürlich ist, aber heute im 21. Jahrhundert wissen wir, es ist nicht mehr unnatürlich. Dieses Gegenargument, dieser Einwand übersieht, dass Paulus sich hier auf die Schöpfung bezieht. Dass Paulus sich hier vom Kontext her ab Vers 20, dass er von der Schöpfung herkommt. Paulus' Argument ist, wer Gott den Schöpfer verwirft, der kann irgendwann der wird auch die Schöpfungsordnung verwerfen. Ja, wer den Schöpfer mit dem Geschöpf vertauscht, der vertauscht auch irgendwann Geschöpf und Geschöpf. Das ist die Argumentation von Paulus. Wer sich nicht mehr an Gottes Schöpfungsordnung hält, dem ist eben der Weg frei, seine eigenen Dinge zu erfinden. Gott hat den Menschen, das müssen wir festhalten, und das sagt 1. Mose 1 und 2, Gott hat den Menschen als Mann und Frau füreinander geschaffen. Und ihr Lieben, die Anatomie des Menschen zeugt davon, dass Mann und Frau zusammenpassen. Das ist die Schöpfungsordnung. Und ein ganz starkes Argument ist hier auch Matthäus 19, weil da befürwortet Jesus Jahrtausende später, dass die Schöpfungsordnung immer noch gilt im Hinblick auf die Ehe. Und Jesus sagt, ein Mann, eine Frau, das ist die Schöpfungsordnung. Ihr Lieben, Paulus beruft sich hier nicht einfach nur auf eine rein kulturelle Norm, wenn er sagt, das ist unnatürlich. Paulus beruft sich auf die Natur, auf die Schöpfung, auf das, was Gott von Anfang an so festgelegt hat. Das ist Gottes Norm und deswegen darf der Mensch diese Norm nicht beliebig verändern, wie er es möchte. Der evangelische Theologe und Exeget Otto Michel, er schreibt dazu in seinem Römer-Kommentar, der natürliche Geschlechtsverkehr ist der von Gott gewollte, der widernatürliche dagegen eine Aufhebung der göttlichen Ordnung. Es gibt ein zweites Gegenargument, was ich hier erwähnen möchte. Befürworter der Homosexualität sagen an dieser Stelle, ja, Paulus wendet sich hier nur gegen ganz bestimmte Formen der Homosexualität. Gegen Orgien, gegen erzwungenen Verkehr oder auch Verkehr, bei dem minderjährige Knaben genötigt werden. Ja, dagegen wendet sich Paulus. Aber Paulus wendet sich hier doch nicht gegen eine auf Treue basierende, zuverlässige Partnerschaft von zwei Männern, die sich wirklich lieben. Das ist das Argument, das Gegenargument, was die Befürworter an dieser Stelle auch anführen. Und auf diesen Einwand gibt es folgende Antwort. Der Text hier, Römer 1, macht da keine Differenzierung. Paulus möchte allgemein die Homosexualität als Phänomen, als schöpfungswidrig darstellen. Ein Beleg dafür ist, er erwähnt ja auch die Homosexualität der Frauen. Also er möchte das ganze Thema ein für alle Mal, was auch in seiner Zeit eigentlich gang und gäbe war, hier bewerten. Hinzu kommt, wie gesagt, der Verweis auf die Schöpfung. Schaut mal, auch eine treue Partnerschaft von zwei Männern, die sich treu sind, die heiraten wollen oder vielleicht auch schon geheiratet haben. Egal wie viel Treue und Liebe dabei ist, die Sache an sich ist doch immer noch gegen die Schöpfung, gegen die Schöpfungsordnung, die Paulus hier als Argument, als Grundlage heranzieht. Und auch das Argument, ja, wenn es einvernehmlich ist, dann ist es in Ordnung. Dieses Argument zieht nicht, weil schaut mal, der Inzestfall in 1. Korinther 5 und der Verkehr mit Prostituierten in 1. Korinther 6, das ist auch mehr oder weniger einvernehmlich, wird aber in der Bibel genauso verurteilt. Dr. Armin Baum von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, er bringt es gut auf den Punkt, wenn er sagt, wer homosexuellen Verkehr unter bestimmten Bedingungen befürworten will, muss dies im Widerspruch zu den Aussagen der Heiligen Schrift tun. Ihr Lieben, dementsprechend hat das Konsequenzen für Menschen, die in dieser Sünde leben. Die Menschen haben Gottes Schöpfungsordnung verworfen, und dann heißt es hier am Ende, und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Was genau der Lohn ihrer Verirrung ist, das wissen wir nicht. Es lässt sich nicht so ganz klar machen. Einige Ausleger sagen, es ist die Homosexualität an sich. Einige sagen, es könnten die Krankheiten sein, die damit einhergehen können. Andere sagen, nein, hier geht es um das Endgericht, um die Verdammung des Sünders. Ich denke, die drei Optionen müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber was deutlich wird, ist, Homosexualität wird von der Bibel her verurteilt. Das ist mein erster Punkt. Homosexualität ist Sünde. Aber es geht weiter. Der zweite Punkt ist, Homosexualität ist im Kern eine Sünde wie jede andere. Eine Sünde wie jede andere. Ja, es ist schon so, dass Paulus die Homosexualität hier in diesen Versen hervorhebt, aber er hebt sie nicht hervor, um sie als schlimmste aller Sünden darzustellen, sondern um hier eine Entwicklung aufzuzeigen. Schaut mal, das sehen wir im Kontext. Da haben wir dreimal das Wort verwandeln, also vertauschen. Römer 1, 23, der Mensch hat die Anbetung vertauscht. Römer 1, 25, der Mensch hat Wahrheit und Lüge vertauscht. Und daraus folgt Römer 1, 26, der Mensch hat den Geschlechtsverkehr vertauscht. Ja? Die Logik ist, wie gesagt, folgende. Wenn der Mensch Schöpfer und Geschöpf vertauscht, dann vertauscht er auch irgendwann Geschöpf und Geschöpf. Pastor J.D. Greer, den ich sehr schätze, er schreibt dazu, Paulus wählt hier die Homosexualität nicht, weil sie eine größere Sünde ist als die anderen, sondern weil sie der klarste Hinweis auf eine Zurückweisung der Schöpfungsordnung Gottes ist. Aber ihr Lieben, das Kernproblem, es ist dasselbe. Und das möchte ich euch jetzt mal hier anhand der Argumentationsstruktur einmal aufzeigen. Schaut mal, das Kernproblem eines Menschen, der Homosexualität praktiziert, ist nicht die Homosexualität an sich, sondern die vertauschte Anbetung. Das ist das Kernproblem. Und das macht der Text deutlich, die Verse 24 bis 27. Kernproblem, die Anbetung wurde vertauscht. Konsequenz, Gott hat sie dahingegeben. Folge, der Mensch lebt in sexueller Verirrung, also Homosexualität. Und jetzt greife ich schon mal vor auf die nächsten Verse, damit wir den heutigen Predigttext mal so als Ganzes sehen, von der Argumentationsstruktur her. In den Versen 29 bis 31 nennt Paulus ganz viele weitere Sünden. Und er führt diese Sünde auf das gleiche Kernproblem zurück. Auch jemand, der neidisch ist, der mit Habsucht zu kämpfen hat, der den Eltern ungehorsam sind, das sind alles Sünden, die da erwähnt werden, hat doch ein Kernproblem, dass er genauso gesagt hat, Gott, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Insofern sitzen wir hier in einer gewissen Weise alle im selben Boot. Die Homosexualität ist eine Sünde, aber eine Sünde wie jede andere, weil sie das gleiche Kernproblem hat. Die Anbetung wurde vertauscht. Wir haben Gott aus unserem Leben ausgeklammert. Das ist das Kernproblem. Schaut mal, das Kernproblem eines homosexuellen Menschen, das Hauptproblem ist nicht seine Homosexualität. Sonst wäre ja das einzige Ziel, dass wir ihn dazu bringen, heterosexuell zu werden. Aber dann wäre er immer noch nicht gerettet, oder? Das Hauptproblem eines homosexuellen Menschen ist, er hat die Anbetung vertauscht. Und das ist auch unser Hauptproblem gewesen. Wir haben die Anbetung vertauscht. Wir haben Gott aus unserem Leben ausgeklammert. Und wenn wir diese Argumentation hier sehen, dann hilft uns das vielleicht, Homosexuelle nicht als die schlimmsten Sünder überhaupt darzustellen. Sie sind Sünder, wie auch wir sündigen, wie auch wir Sünder waren, bevor Christus uns gerettet hat. Bibeltreue Christen, und dazu würde ich uns als Gemeinde zählen. Wir werden ja häufig auf diese eine Position reduziert, ne? Von den Medien. Die haben was gegen Homosexuelle. Einmal haben wir nichts gegen Homosexuelle als Person, sondern wir sagen, die Tat, die Sünde lehnt Gott ab. Und deswegen lehnen wir sie ab, aber wir lehnen nicht die Menschen ab. Aber das ist der Punkt, die Medien reduzieren uns häufig darauf, die sagen, Homosexualität ist Sünde. Ja, aber wir sagen auch, Habsucht ist Sünde. Neid ist Sünde. Geschlechtsverkehr vor der Ehe ist Sünde. Es ist Sünde und wir brauchen alle einen Retter und das ist Jesus Christus. Und die gute Nachricht, die ich heute hier auch weitergeben möchte, ist, es gibt Vergebung und Gnade in Jesus Christus. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Und schaut mal, alle anderen Positionen sind eigentlich brutal, wenn man sie vom Evangelium her beurteilt. Der Moralismus ist brutal, weil der Moralismus sagt, ich verurteile homosexuelle Menschen. Der Moralismus stempelt homosexuelle Menschen ab. Er bringt keine Liebe für sie auf. Und das ist nicht unsere Position. Aber der Relativismus ist auch brutal. Denk das mal zu Ende. Wenn du als Kirchenvertreter sagst, homosexuell sein ist voll in Ordnung, wenn du dich so, ja, wenn du meinst, das ist dein Weg, dann lebe diesen Weg. Leute, das ist brutal, was die evangelische Kirche und andere Kirchen da machen. Sie geben die Homosexuellen damit ja auch einfach dahin, in ihrer Sinne. Und so brutal wollen wir nicht sein als Gemeinde. So brutal wollen wir nicht sein. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt Hoffnung für Homosexuelle. Und das ist das Evangelium. Es gibt eine Botschaft der Hoffnung. Das Evangelium verbindet Wahrheit und Liebe. Das Evangelium verbindet Wahrheit und Gnade. Das Evangelium hat ein Nein zur Sünde. Und ich denke, das habe ich auch deutlich genug heute in der Predigt dargelegt. Aber es hat ein Ja zum Sünder. Und deswegen möchte ich mich jetzt mit dieser Botschaft der Hoffnung heute Morgen auch mal an homosexuelle Menschen wenden, die entweder hier im Saal sind, die Predigt im Livestream verfolgen oder diese Predigt irgendwann bei YouTube oder Spotify nachhören werden. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir bei dieser Predigt geht, wenn du diese Worte hörst. Das weiß ich nicht. Aber wir als Gemeinde möchten dir eines sagen. Wir lieben dich. Wir verurteilen dich nicht als Person. Aber es gibt ein Problem in deinem Leben und das ist die Sünde. Und wir sagen dir das, weil wir dich lieben. Aber wir lassen es nicht dabei stehen. Weißt du, Sünde trennt dich von Gott. Aber es gibt einen Ausweg aus der Sünde. Vielleicht verstehst du dich trotzdem mehr irgendwie als Christ, obwohl du homosexuell lebst. Und du versuchst irgendwie durch soziales Engagement, durch einen Dienst in irgendeiner Gemeinde irgendwie doch gnädig zu stimmen. Aber eigentlich weißt du genau, das funktioniert nicht. Die Sünde in deinem Leben einfach durch gute Taten irgendwie zu relativieren, das funktioniert nicht bei einem heiligen Gott. Vielleicht hast du versucht, durch Autoren, die Homosexualität befürworten, dir irgendwie ein ruhiges Gewissen zu verschaffen. Ja, es ist ja doch nicht Sünde, wenn Professor Grabe oder andere Autoren das sagen. Aber weißt du, am Ende musst du dich vor Gott verantworten. Und Römer 1 sagt uns, wie Gott die Homosexualität bewertet. Und deswegen, mein lieber homosexueller Freund, ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, umzukehren, dass du zu Jesus kommst. Denn er möchte dir alles vergeben. Denk bitte nicht, dass Gott dich nicht annehmen wird, weil du in dieser Sünde gelebt hast bisher. Denk das nicht. Weißt du, die Bibel sagt, Christus ist nicht gekommen für die Gerechten. Er ist für die Sünder gekommen. Und er möchte dir alles vergeben. Er möchte dich neu machen. Und ich möchte dich heute einladen, Buße zu tun über die Sünde in deinem Leben und die Gnade anzunehmen, damit du wirkliche Befreiung erfährst. Jesus möchte die Schuld in deinem Leben wegnehmen und er möchte dich neu machen. Schaut mal, es gibt viele Menschen, die das erlebt haben. Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht. Einmal Rosaria Butterfield und einmal Konstantin Fritz. Rosaria Butterfield war eine Lesbe, die verschiedene Beziehungen hatte. Sie war sogar als Aktivistin in Amerika ganz groß unterwegs. Aber durch einen Pastor, der sie nicht verurteilt hat, sondern ihr zugehört hat, und durch das Lesen von Römer 1 überführt Gott sie und verändert ihr Leben. Sie ist heute Frau eines Pastors in Amerika. Konstantin ist heute Pressesprecher der ICF München. Er hat als Homosexueller mehrere Beziehungen gehabt und dann kam Jesus in sein Leben und Jesus hat ihn neu gemacht. Und er ist heute verheiratet mit einer Frau. Ich will das jetzt nicht so verstanden wissen, dass das immer so ein einfacher Weg ist. Du kommst zu Jesus und dann macht er dich neu und plötzlich hast du nicht mehr mit Homosexualität zu kämpfen, sondern willst nur noch einen Partner des anderen Geschlechts heiraten und so weiter. Nein, das ist nicht immer so einfach und es gibt auch Beispiele, da dauert das und einige bleiben Single und leben enthaltsam. Aber das, was ich dir auch durch diese Beispiele deutlich machen möchte, ist, Homosexualität ist veränderbar. Es ist nicht genetisch bedingt, es ist nicht einfach ein Schicksal, das du tragen musst, sondern etwas, was man erlernt hat. Und genau da kommt die Kraft des Evangeliums rein und möchte dich neu machen und dich wirklich von innen heraus verändern. Und genau in diesem Kampf möchte Jesus dir beistehen. Ich möchte mich aber heute Morgen auch an Menschen wenden, die homosexuell empfinden, die sich immer wieder zu Vertretern des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen, ohne dass sie die Homosexualität ausleben. Davon können auch Christen betroffen sein. Ich persönlich kenne einige, mit denen ich auch schon Gespräche geführt habe. Man redet in der Gemeinde so wenig darüber, weil man irgendwie Angst hat, darüber zu sprechen, wenn man so empfindet. Die Leute werden mich verurteilen. Das ist so ein Tabuthema in der Gemeinde. Damit kann ich mich doch keinem anvertrauen. Oh doch, kannst du. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du damit zu kämpfen hast, möchte ich dir Mut machen, dass wir in diesem Kampf für dich da sein wollen, als Pastoren auch, als Seelsorger. Und wir haben auch schon überlegt, dass wir vielleicht mal so eine Gruppe gründen. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Wir möchten dir da helfen. Du bist in diesem Kampf nicht allein. Und wie wunderbar ist, dass auch die Gnade für dich da ist und dass Jesus dir Kraft geben möchte in diesem Kampf. Aber ich möchte dir auch noch was Grundsätzliches zu diesem Thema sagen. Was du empfindest, sagt noch lange nichts über deine Identität aus. Wisst ihr, man kann sehr, sehr schnell in diesem Bereich Lügen glauben. Ich fühle mich von Vertretern des gleichen Geschlechts manchmal angezogen, also bin ich homosexuell. Nein, das ist eine Lüge. Das, was du empfindest, ist noch lange nicht das, was du bist. Du hast eine andere Identität. Eine weitere Lüge ist ja, wenn ich so empfinde, dann muss ich dem ja auch nachgehen, sonst wäre ich ja nicht authentisch. Schaut mal, lass mich mal etwas offen sagen. Auch in so manch einer christlichen Ehe kann es doch dazu kommen, dass man sich von Vertretern des anderen Geschlechts angezogen fühlt, die nicht dein Ehepartner darstellen. Ja, ich glaube, dass, wenn wir ehrlich sind, viele von uns kennen das, dass es mal Momente gibt nach einem Gespräch, plötzlich denken wir an eine Frau als Mann, die nicht unsere Frau ist und wir fühlen uns angezogen in dem Moment. Oder auch andersrum, das geht bei Frauen genauso. Ein Mann, der so viel Verständnis hat plötzlich für mich, mehr als mein Mann, und du fühlst dich als Ehefrau einem anderen Mann gegenüber angezogen. Sowas kann es geben, das kommt vor. Aber daraus zu schließen, okay, wenn ich mich auch anderen Frauen gegenüber angezogen fühle, wenn ich da solche Empfindungen habe, dann muss ich daraus schließen, ich bin polygam. Das ist doch ein Trugschluss. Das sind unsere, polygam bedeutet, ich bin für mehrere Frauen geschaffen. Ja, also eine Vielehe, das bedeutet die Polygamie. Diesen Trugschluss würde doch kaum einer ziehen, oder? Also kein Christ. Sondern wir wissen, es sind die Begierden in unserem Herzen, die uns locken. Aber Jesus möchte uns Kraft geben, diesen Kampf zu führen. Und da möchte ich dir Mut machen, wenn du mit solchen Empfindungen zu kämpfen hast. In einer gewissen Weise kennen wir solche Empfindungen auf anderem Gebiet. Empfindungen, die wir haben, die wir aber nicht ausleben dürfen. Und da möchten wir dir sehr gerne helfen. Aber das zeigt uns ja nochmal uns allen. Auch wenn du sagst, homosexuelle Empfindungen, ich habe damit überhaupt nicht zu kämpfen. Aber vielleicht mit anderen Dingen. Das zeigt uns doch einfach nur nochmal sehr, sehr deutlich, wie sehr wir Jesus brauchen. Ja, ich habe Begierden, auch als Pastor, mit denen ich allein nicht fertig werde. Und du hast Begierden, mit denen du allein nicht fertig wirst. Aber genau deswegen brauchen wir Jesus. Und Jesus möchte uns die Kraft geben. Deswegen vertraue dich Jesus an mit deinen Empfindungen. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, zum letzten Punkt meiner Predigt, den ich auch wesentlich kürzer behandeln werde. Der zweite Punkt lautet, vertauschte Anbetung und andere Sünden. Da heißt es in Vers 28, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Das heißt, Paulus geht hier nochmal ganz an den Anfang zurück und sagt, das Kernproblem, das Grundproblem für diese verhängnisvolle Auswirkung ist, der Mensch fand es nicht gut, Gott als Gott anzuerkennen. Ja, er hat andere Dinge bevorzugt und das ist Götzendienst. Also Paulus geht jetzt in seiner Argumentation Scheinwerfer nochmal ganz zurück und zieht die Argumentation jetzt nochmal in eine andere Richtung auf. Aber er geht nochmal zu dem Grundproblem zurück. Er sagt, der Mensch hat Gott abgelehnt Und die Folge dieser Ablehnung ist eine Orientierungslosigkeit. Das ist so ähnlich wie bei der Lampe, die wir jetzt auch auf der Folie sehen. Diese Lampe hat einen Stecker. Licht gibt es nur, wenn der Stecker in der Steckdose ist. Wird der Stecker gezogen, ist es dunkel. Das ist uns allen völlig klar. Und genauso lässt sich das auch in Bezug auf die Verbindung des Menschen zu Gott sagen. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Dann sehen wir die Sachen klar. Dann gibt es Licht, weil wir als Menschen für die Verbindung zu Gott geschaffen wurden. Aber wir Menschen haben den Stecker gezogen. Wir haben gesagt, Gott, nicht du, sondern ich will mein Leben regieren. Ich will ohne dich leben. Ich will selbst Gott sein in meinem Leben. Und das hat zur Folge, dass plötzlich Finsternis herrscht. Dass kein Licht mehr da ist, weil wir den Stecker gezogen haben. Und das ist der verworfene Sinn, den Paulus hier beschreibt. Deswegen gehen wir orientierungslos durchs Leben, weil uns die Verbindung zu Gott fehlt in unserem Leben. Das ist das Grundproblem. Und wie zeigt sich der verworfene Sinn? Ab Vers 29. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Paulus nennt hier 21 Sünden. Ich werde jetzt aus zeitlichen Gründen nicht jede einzelne genauer erklären und definieren. Ich glaube, hier geht es auch eher um diesen Gesamteindruck, den der Text uns liefern möchte. Die meisten Sünden, die hier genannt werden, sind Sünden auf sozialer Ebene. Einige haben auch eine sehr starke vertikale Beziehung. Aber die meisten Sünden, die hier genannt werden, sind Sünde, die auch in zwischenmenschlichen Beziehungen passieren. Und das ist eine Gesellschaft, die mit Gott abgeschlossen hat, die hier geschildert wird. Das ist die Gesellschaft außerhalb von Eden. Ihr Leben, ihr Lieben, in dieser Welt finden wir uns doch wieder. Und das sind die Dinge, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Eine Gesellschaft, in der Gott nicht mehr das Sagen hat, wird immer diese negativen Früchte der Sünde hervorbringen. Und dann heißt es abschließend in Vers 32, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ihr Lieben, die Perversion geht immer weiter. Irgendwann tust du die Sünden nicht selbst und hast auch Gefallen, dass andere es tun. Sünde ist immer dynamisch. Sünde versklavt. Sünde bleibt nie irgendwo an einer Stelle stehen. Sie geht immer, immer weiter. Und das ist das, was Paulus hier deutlich machen möchte. Er sagt aber auch, der Mensch handelt nicht in Unwissenheit. Der Mensch handelt nicht in Unwissenheit, so nach dem Motto, ich habe es nicht besser gewusst, dass das Sünde ist. Paulus sagt, der Mensch hat ein moralisches Bewusstsein. Dazu kommen wir in Kapitel 2 noch ein bisschen ausführlicher. Der Mensch handelt entgegen sein besseres Wissen. Und nicht nur das, er hat Gefallen an denen, die es tun. Darin zeigt sich der verworfene Sinn. Weißt du, vielleicht hast du dich beim ersten Punkt heute noch ganz gut gefühlt. Also im Sinne von, André predigt das, was genau meine Meinung ist, zu dem Thema, ja, es ist Sünde, die Sünder, die anderen Sünder da draußen. Aber lass mich dir mal eine Frage stellen. Wie fühlst du dich jetzt, wenn du diese Liste der Sünden siehst? Bei wie viel Prozent hast du dich wiedergefunden? 95? Kann es sein, dass du auch habsüchtig bist, dass du oft mit Neid zu kämpfen hast. Da gibt es Leute, die etwas haben, was du nicht hast und du gönnst es ihnen nicht. Warst du schon mal deinen Eltern ungehorsam? Weißt du, die Verdorbenheit zeigt sich unterschiedlich. Bei mir zeigt sich die Verdorbenheit in den Bereichen und bei dir vielleicht in den Bereichen. Aber sie ist da. Sie ist da. Und da sitzen wir alle im selben Boot. Denn wir alle haben gesagt, Gott, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und nicht deiner. Das ist das Kernproblem, in dem wir stehen. Wir haben ein echtes Problem. Wir werden so nicht vor Gott bestehen. Weil in Römer 1, Vers 32, da heißt es, sie sind des Todes würdig. Das ist das Urteil. Wir wären, ich benutze hier den Konjunktiv, wir wären hoffnungslos verloren. Ich habe vor etwa einer Woche bei uns im Treppenhaus einen Kampf zwischen Spinne und Wespe verfolgt. Spinnennetz da, Wespe ist reingeflogen und die Wespe kommt nicht mehr raus aus diesem Spinnennetz. Und die Spinne kommt und geht ganz gezielt immer so ein bisschen um die Wespe herum und spannt immer mehr Fäden. Und ich stand daneben und habe mir das so ein bisschen angeguckt und die Wespe hat so sehr versucht, weil sie sah den Tod entgegen. Sie hat so sehr versucht, da rauszukommen und hat es nicht geschafft. Und genau das ist das mit der Sünde in unserem Leben. Das ist das mit der Sünde in deinem Leben. Du hast dich in Sünden verstrickt. Vielleicht dachtest du immer, ja, ich bin nicht so schlimm. Aber jetzt haben wir heute festgestellt, Gott macht da keinen Unterschied. Das Grundproblem ist doch dasselbe. Und dann hast du vielleicht heute durch die Predigt, durch diese Auflistung festgestellt, nein, du bist nicht sündlos. Auch du hast ein Problem. Auch du, wenn du ehrlich bist, steckst tief in der Sünde drin. Und ich möchte dich heute einladen, da rauszukommen. Denn genau aus diesem Grund kam Jesus in diese Welt. Deswegen, wir konnten uns nicht aus diesem Spinnennetz der Sünde befreien. Aber Hilfe kam von außen, weil Gott Jesus Christus gesandt hat. Er ist der Retter. Er kann dich da rausholen. Er will dir vergeben. Deswegen spielt es eigentlich keine Rolle, was für ein Sünder du bist. Es geht darum, was für ein Retter er ist. Und er ist in diese Welt gekommen und er will in dein Leben kommen. Er will dir alle deine Sünden vergeben. Römer 5, Vers 20 sagt, da wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Deswegen möchte ich dich heute am Ende dieser Predigt einladen, die Vergebung Gottes anzunehmen, unabhängig davon, welche Sünde es in deinem Leben ist. Es gibt einen Retter, das ist Jesus Christus und er möchte dir vergeben. Darf ich bitten, die Musiker schon einmal nach vorne zu kommen. Wir werden jetzt ein Lied gleich stehend singen. Komm heute zum Vater. Und das ist die Einladung, die ich aussprechen möchte, dass du heute zu Jesus kommst. Du kannst während dem Lied aufstehen und hier nach vorne kommen, vor das Kreuz, um damit symbolisch zum Ausdruck zu bringen, Jesus, ich möchte mein altes Leben, ich komme mit meiner Sünde nicht zurecht, ich möchte es aber dir vors Kreuz legen, all meine Schuld. Und ich glaube daran, du kannst mir alles vergeben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Deswegen darfst du das tun. Du darfst das an deinem Platz tun. Du musst auch nicht nach vorne kommen. Wenn du im Livestream dabei sitzt, du kannst zu Jesus anrufen im Gebet und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich glaube daran, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Und ich nehme diese Rettung an von meinen Sünden. Das kannst du vor dem Bildschirm tun, im Livestream, das kannst du auf deinem Platz tun. Aber warum ich das empfehle, nach vorne zum Kreuz zu kommen, ist, weil es nochmal offizieller ist. Es hilft dir selber zu sagen, ja, ich stelle mich ganz bewusst zu Jesus. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich denke jetzt auch nicht, oh, was werden die anderen Menschen denken, wenn ich nach vorne gehe. Komm einfach zu Jesus und zeig es allen, dass du Vergebung brauchst. Vielleicht bist du ein Christ, vielleicht lebst du eigentlich schon länger mit dem Herrn, aber dir ist bewusst geworden, dass es Sünden in deinem Leben gibt, die dich wie dieses Spinnennetz wieder eingewickelt haben. Dann möchte ich dich auch einladen, heute einen Neuanfang zu machen, indem du zum Kreuz kommst und nochmal neu Jesus um Vergebung bittest. Ich lade dich ein, während dem Lied aufzustehen und nach vorne zu kommen. Wir alle stehen auf zum Lied und wenn du möchtest, dann kannst du gerne kommen.